Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, es liegt wie gewohnt am guten Content und nicht daran, dass ihr aufgrund der Temperaturen an dem Endgerät eurer Wahl festgeklebt seid. Freut euch über nerdige News, denn wir reflektieren, welche filmischen Neuigkeiten die San Diego Comic-Con uns gebracht hat. Und auch bei den Trailern wird es bunt und abgefahren. Marvel serviert uns diverse Eindrücke zu neuen Projekten. Keanu Reeves schlüpft wieder in seinen Killeranzug und das Pen-and-Paper-Spiel schlechthin wird ganz groß auf die Leinwand gebracht. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen! Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Im Süden, da ist die große Hitze ausgebrochen, weiter im Norden, da gibt es ein kleines bisschen Abkühlung. Von daher kann ich nur eins tun, lieber Ronny, mir virtuell gegenüber. Ich schicke ein paar gute Vibes rüber, aber mehr halt eben leider auch nicht. Bei uns geht es nämlich tatsächlich gerade einigermaßen. Ich nehme das mit, solange wie es anhält. Herzlich willkommen. Trotzdem, von deiner tropischen Insel.
Danke, Alex, für diese charmant, warme Anmoderation.
Champagner.
Du hast mich gerade ein bisschen neidisch gemacht, ne? Kurz bevor wir hier auf den Knopf gedrückt haben. 20 Grad, sagst du da oben in Köln, im hohen Norden.
Jetzt richtig, ne? Ja, jetzt gerade zumindest, aber ich habe schon parallel, als du es ansprachst, nochmal die Prognose konsultiert. Das geht bei uns auch wieder so Richtung knapp unter die 30er. Also
nice.
Das neue Normal, ne?
Das neue Normal, ja. Das neue Normal auch, dass bei uns vor den Fenstern hier schon das Laub liegt. Ich hatte ein bisschen Herbst-Vibes, aber ich glaube, es stirbt einfach nur alles draußen ab. Aber naja.
Ein paar Regentropfen braucht das Land.
Ja, das wäre nicht schlecht. Genau. Das wäre tatsächlich nicht schlecht. Dann kriege ich vielleicht auch mal hier diese Dürre auch aus der Wohnung direkt mal raus. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Wir sind ja nicht für den Wetterbericht hergekommen.
Ich wollte gerade sagen, weißt du, was das Land noch braucht, lieber Ronny?
Content, wie anmoderiert,
richtig,
hoffe ich.
Unsere Episode 153, um ganz genau zu sein,
unsere
braucht das Land.
Unsere beiden Meinungen. Knallhart recherchiert, investigativ.
Vermutlich auch das, ja.
Irgendwas. Und dann
okay.
Hier für die breite Masse serviert.
Füllwort.
Füllwort, ja.
Ganz genau.
Füllwort hier.
Insert, ja.
Ja,
genau. Nee, wir starten mit
Hallo Alex,
Reviews.
Genau.
Hallo, ja, danke. Herzlich willkommen. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ruckzuck-Reviews, diesmal schon so ein kleines bisschen vorab gesprochen, weil wir gesagt haben, hast du auch, ja, wollen wir da drüber? Ja, okay, alles klar, dann machen wir da mal einen Slot frei.
Hashtag Redebedarf.
Okay. Richtig, so, ich habe aber trotzdem noch was anderes kurz mitgebracht. Oh. Das können wir einmal so im Vorbeigehen abwatschen, denn ich habe tatsächlich noch ein kleines bisschen mehr Netflix geguckt als eh schon und habe das Seabeast eingeschoben, nachdem du ja letzte Woche tatsächlich einigermaßen Werbung für gemacht hast.
Das kann ein bisschen sein, wer die letzte Folge gehört hat.
Es ist tatsächlich nicht viel hängen geblieben eigentlich von deiner Ruckzuck-Review, außer, das sieht so gut aus. Und ich muss gestehen, vielleicht hatte ich deswegen etwas zu hohe Erwartungen, aber ich konnte diesem wiederholten, es sieht so gut aus, nur bis zu einem gewissen Grad folgen.
Ja.
Um ehrlich zu sein, ich fand dafür, dass es an einigen Szenen so exorbitant exzellent tatsächlich aussah, gab es halt ein paar Einstellungen, wo ich dachte, da war der aber lazy gerade. Da hat irgendjemand keine Lust.
Das habe ich ja gesagt. Ich glaube, ich habe mehrmals gesagt, das sieht gut aus, aber da war oft das Wort teilweise
also,
dabei.
Ja, also das Niveau hat tatsächlich sehr stark geschwankt da. Und das fand ich ein bisschen schade. Und ansonsten gebe ich dir recht, die Story ist halt sehr nach Schema F, wie man so schön sagt, hatte krasse Drachenzähmen leicht gemacht, Vibes.
Optisch wie inhaltlich.
Optisch wie inhaltlich, was natürlich ein guter Vergleich ist, weil insbesondere der erste Teil natürlich top ist und halt Kickoff war für ein riesiges Franchise drumherum. Von daher, ne, wenn es den Vergleich nicht scheuen muss, muss es aus meiner Sicht fast nicht. Ansonsten war das schön
gute Unterhaltung, kann man bedenkenlos gucken. Ich würde auch deinem Rating da an der Stelle folgen.
Bitte
und
gerne.
Ja, Carl Urban hat tatsächlich irgendwie aufgehört zu Schauspielern, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Er geht einfach nur ins Schauspiel, geht einfach nur irgendwo hin und macht Carl Urban.
Carl
Wobei,
Urban,
bei,
genau.
bei The Boys ist es vielleicht noch ein bisschen krasser, aber.
Der extra Slack.
Ja, so in etwa, genau. Aber nö, ansonsten hat er auf jeden Fall Spaß gemacht und ich freue mich auf einen perspektiven zweiten Teil, der sich da ganz sicher anbieten wird. Oder wie du gesagt hast, vielleicht auch eine Serie oder warum nicht auch beides?
Womöglich auch das, ja. Aber genau. Das waren zwei Keywords, ne, letzte Woche. Also teilweise sieht es unglaublich gut aus.
Mm.
Und mein Fazit hatte ja noch dieses Wort inkonsistent drinne.
Ja,
also
ja.
Auch optisch also, wie inhaltlich. Und das war, fand ja. ich ja so schade, weil dadurch eben für mich auch viel Potenzial flöten gegangen ist. Aber ja.
Ja, aber wie gesagt, das ist meckern auf einem relativ hohem Niveau. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass Netflix durchaus ein Händchen hat, wenn es um Animationen geht. Egal, ob es in Serien oder Film, also oder Feature-Film-Form ist.
Nach wie vor große Fans von Klaus, wir beide. In einem Weihnachtsspecial
ja, ganz
auch mal
genau.
groß an die Glocke gehangen.
So sieht's aus, so sieht's aus. Aber Seabeast ist ja von mittlerweile vorgestern, deswegen wollte ich da jetzt auch gar nicht so lange oder so große Worte drüber verlieren.
Zu den Akten gelegt.
Genau, denn die ganze Welt redet ja eigentlich nur noch über einen Film, jetzt aktuell, The Gray Man.
The Gray Man, richtig.
Auf Netflix seit letztem Freitag, zuvor in ausgewählten Kinos schon eine Woche verfügbar gewesen.
Wir haben drüber berichtet, mehrmals.
Krasse
Werbung an dieser Stelle.
Und offensichtlich haben nicht nur wir, sondern wieder wie immer gefühlt 90% aller Netflix-Abos länger als, weiß ich nicht, 3 Minuten, 10 Minuten eingeschaltet. Und ihn, ich glaube, zum Nummer 1 in quasi fast allen Ländern, in denen Netflix verfügbar ist, gemacht.
Surprise.
Und ich weiß nicht, ob wir das schon mal vorwegnehmen wollen, einigermaßen druckfrisch noch reingekommen, die Info, dass offensichtlich der Erfolg bereits gereicht hat, um dieses Franchise, das sie ja schon angeteasert haben.
Gott, Alex nimmt die fulminanteste Fragen aller Fragen vorweg.
Nee, es ist nicht wirklich fulminant, weil diese ganze Diskussion gab es ja schon vor dem Release, ne? Die Russo Brothers, und sie sind ja so bekannt dadurch, dass sie quasi Mehrteiler machen, eine ganze Reihe. Das Ganze basiert ja auf Büchern, hatte ich vorher jetzt auch nicht so pauschal auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Mhm, geht doch.
Genau, aber es kam jetzt die offizielle Info diese Woche, dass es ein Sequel geben wird, einen zweiten Teil.
Ba-bau.
Auch wenig verwunderlich. Die Frage ist ja jetzt aber, offensichtlich haben genug Leute geguckt, ist es gerechtfertigt? Brauchen wir das in unserem Leben? Brauchen wir einen zweiten Teil?
Ja, jetzt,
so.
Jetzt kommt die Frage aller Fragen, genau. Und wir genau, zäumen das Pferd wieder von hinten auf jetzt.
So, nee, das ist nämlich tatsächlich die Frage, ne?
Nee, ich finde,
ich finde es eigentlich so rum ganz, ganz charmant, ne? Weil, wir hatten das Thema ja auch mit Red Notice, wo es garantiert auch eine Fortsetzung geben wird. Ja, er war aus Netflix-Sicht kommerziell erfolgreich, aber es war halt am Ende so ein bisschen in die Review-Ecke gegangen, was wir tun nun mal. Objektiv kein guter Film. Und da geben uns auch, glaube ich, viele Kritiker durchaus recht.
Ja.
Das interessiert aber ja Netflix nicht so wirklich. Ne? Und die Frage war ja nun, läuft The Gray Man in eine ähnliche Richtung? Oder in die gleiche Richtung sogar? Und ich muss sagen, das kann ich schon mal so resümieren.
Ja.
Ja, tut's. Es läuft nicht in die gleiche Richtung, aber es läuft sehr wohl in eine ähnliche Richtung.
Halt, war der ähnliche Richtung von was? Jetzt bin ich gerade abgehauen.
Von Red Notice.
Ach so, okay. Das ist ja schon mal, Spoiler. Da bin ich jetzt mal gespannt.
Genau.
Absolute Überraschung.
ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht in Summe einfach. Es ist bei weitem nicht so schlimm wie bei Red Notice. Ich muss auch gestehen, ich habe nochmal mein Red Notice Rating nachkorrigiert.
Nach unten?
Nach unten.
Das hatte ich auch überlegt.
Oder 4 von 10, wie auch immer du es sehen
das
möchtest.
Das hatte ich tatsächlich auch vor, in der Tat.
Weil der ist schlecht gealtert in meiner Erinnerung. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das bei The Gray Man auch passieren könnte. Ich muss das noch ein bisschen länger sacken lassen. Mm. Jetzt aktuell muss ich sagen, er macht vieles besser, ganz prinzipiell. Ne? Das Cast ist mega und wird aus meiner Sicht auch einigermaßen effizient eingesetzt, was leider für mich, da fang ich jetzt mal mit dem ersten Teil an, das Cast, ne? Die da sind, machen das alle gut, aber die CIA-Seite, wo es um die Bösewichte geht, die jetzt Chris Evans vielleicht ein bisschen ausgenommen, ne? Der ist ja so ein freies Radikal in diesem ganzen Plot, den kaufe ich überhaupt gar nicht ab, dass sie quasi die in der höchsten CIA-Riege mitmachen. Dafür seid ihr doch viel zu jung. Für die eine Figur wird wenigstens mal im Beisatz erwähnt, ich habe das nach 8 Jahren geschafft, weil ich über Leichen gehe, auf gut Deutsch so, ne?
Richtig, genau. Da hast du doch deine Motivation.
Aber
deine Begründung.
es fühlte sich für mich einfach nicht richtig an. So, die sahen halt beide aus wie irgendwie Mitte, Ende 20 und sind aber da die Major Player in der CIA und das kaufe ich denen einfach nicht ab, sorry. Die hätten also Jessica Henwick haben sie ja quasi schon so ein bisschen auf alt geschminkt und die Haare auch hinmatustelt, dass sie irgendwie älter aussieht, aber also und da hapert es bei mir tatsächlich. Zum Glück sieht man von denen gar nicht so viel.
Ja, aber die Szenen, die du siehst, die sind ja relativ, also brennen sich ja schon ein, weil sie haben ja schon so ein paar, also sind ja schon Schlüsselfiguren, möchte ich mal meinen.
Ja, ja, klar, das schon. Aber dass es mir immer wieder ins Auge springt, dass sie eigentlich irgendwie zu jung sind, hatte ich zum Glück halt dann nicht so oft, dadurch, dass sie einfach nicht so viel zu sehen sind.
Ich muss auch sagen, ich habe jetzt so eine Liste, weil du gerade mit dem Cast angefangen hast, wo ich jetzt gar nicht weiß, wo ich einsteigen soll, weil ich hatte überlegt, mache ich wieder eine Pro- und Kontraliste und das Problem ist als allererstes, dass es für mich, du hast gesagt, durchwachsen habe ich rausgehört und bei mir war es halt auch, wie ich schon mal bei anderen Filmen gesagt habe, ein Wechselbad der Gefühle.
Genau.
Deshalb ist auch die Liste vielleicht ähnlich wie bei dir, wie ich es gerade rausgehört habe, ist so ein Hin und Her. Also richtig. Ich habe tatsächlich keine handfesten Pro- und Kontras. Ich muss aber sagen, wo habe ich mir denn hier eine Notiz gemacht? Ich finde zumindest, dass das Cast an sich aber generell ein großer Pluspunkt ist. Also es ist sehr bekannt, viele bekannte Gesichter, sehr groß und gerade so dieses Hauptcast um Ryan Gosling eigentlich, vornehmlich Billy Bob Thornton auch hat mich hier ein bisschen überrascht, die wenigen Szenen, die er hat.
Nach Fargo hat mich da gar nichts überrascht.
Auch sehr sympathisch. Das hat schon ein bisschen getragen über viele.
Auf jeden Fall.
Über
ich viele muss auch Längen. Sagen, Chris Evans überraschend gut. Hab in keiner Szene irgendwie Captain America gesehen oder gefühlt. Der hat da dieses. Ja. Ich fand, der hat dieses Spektrum offensichtlich tatsächlich das hinzubringen auf die Leinwand. Fand ich ziemlich cool. War ich mir nämlich tatsächlich nicht sicher.
Dafür ein bisschen Knives Out drin in seiner Rolle.
Oh, Spoiler für Knives Out. Aber ja, das stimmt.
Was heißt Spoiler? Er ist ja von Minute 1 in Knives Out, ist ja ein absolutes Arschloch.
Er ist halt ein Bösewicht, ne, in beiden Filmen und ja.
Wobei ich sagen muss, sein Stil, den er spielt in Knives Out, war noch so, ja, passt in dieses Absurde rein, aber hier fand ich, war es fast schon ein bisschen over the top.
Overacting, ein bisschen
war
over
halt
the top, ja.
Super, dieser Bilderbuch-Schurke, da hat nur noch diese verrückte Lache und das Glasauge gefehlt oder so.
Das stimmt.
Und natürlich.
Da hast du recht, ja, das war, ja. Ja,
und ein wenig seine Charakterisierung, ne, als Foltergott, der da an alle Infos rankommt, die er will, und dann sitzt er halt im Worst Case nur da und kitzelt deine Ohren und zieht dir da die Fingernägel raus, was natürlich unglaublich weh tut. Aber ich dachte so, also kann ich jetzt nicht ganz
so
nachvollziehen,
was
du für ein hemmungsloser Typ bist.
Wenn er so hemmungslos wäre, dann hätte er tatsächlich gesagt oder gemacht, was er gesagt hat, dann hätte er im Zweifel irgendwie die, ich nenne es mal im weitesten Sinne noch die Angehörigen rangezogen, um da richtig Druck auszuüben. Aber die Grenze hat er nicht überschritten, wo ich mir dachte, naja gut, vielleicht war das auch, vielleicht hätte es auch nicht gepasst, vielleicht wäre es auch zu krass gewesen, aber hätte ja auch den ganzen Plot dann gesprengt so ein bisschen.
Ja, das denke ich auch, dass da einfach ein bisschen auf Sicherheit gefahren sind.
Und bei Ryan Gosling hatte ich aber schon den Eindruck, dass sie ein bisschen auch eingezahlt haben in das, was er bei Drive zum Beispiel sehr gut gemacht hat.
Mhm. Ja, das habe ich
dieses
auch gedacht.
Stoische, nicht so wahnsinnig viel Dialog, sondern mehr durch Körpersprache, Blicke, One-Liner halt. Aber da kann er ja punkten tatsächlich. Er bringt ja auch die Physis mit.
Das war auch so eine Mischung, fand ich, so ein bisschen aus, also klar, Basis, Drive und was er halt auch sonst macht, ne, dass du ihm schon ein bisschen die Rolle so auf den Leib schneidern oder schreiben musst. Und teilweise war aber so eine Nuance, also wirklich, wenn du es dir einbildest, so von den Nice Guys, den wir ja auch schon mal in der Review hatten. Ich dachte, da kam so ein leicht trockenes Humörchen durch, natürlich nur
durch die One-Liner, die sie ihm gegeben haben.
Genau, nur
halt,
dadurch.
Ne? Genau.
Das fand ich auch ab und zu wieder, gerade wo er dann merkt, ach, jetzt hat er keine Patrone mehr in der Pistole, da musste ich tatsächlich ein bisschen lachen, obwohl es gar nicht in die Szene gepasst hat, aber einfach die Situationskomik, fand ich dann sehr gut, sehr leise und ganz gut platziert.
Es gibt halt auch etliche Szenen, gerade primär auch zum Ende hin, wo es halt wirklich einfach so, er kriegt ja den ganzen Film über auf den Sack, massiv, ne?
Definitiv, ja.
Und es ist irgendwann einfach nur noch so ein, er kriegt irgendwas ab und es ist die einzige Reaktion ist einfach nur so ein,
so ein Grunzen halt vor
allem. So ein genervtes Grunzen einfach, so dieses, es ist doch jetzt irgendwann auch mal gut, ne? Einfach nur so ein, ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr genervt davon sein soll oder
ob der Schmerz
überwiegt halt.
Ja, genau.
Der Plot selber?
Ja.
Spring mal vielleicht ein bisschen. Cast haben wir, glaube ich, jetzt erörtert, ich gesagt.
Versuche mich abzuhängen. Ich bleib dran, Alex.
Der Plot ist überschaubar, sage ich es mal.
Ja.
Und ich glaube, den hätte man noch ein bisschen cleverer erzählen können. Und ich glaube, dann wäre er noch ein Ticken kurzweiliger gewesen.
Ja.
Da ist relativ wenig Mystery drin. Mhm. Beziehungsweise es wird dann halt einfach relativ schnell auch aufgelöst. Mhm. Auch was der MacGuffin ist und so weiter. Das ist alles relativ schnell von Anfang an klar. Und dann hangelt sich der ganze Film ja eigentlich nur noch von großer Actionsequenz zur nächsten großen Actionsequenz. Und dazwischen ist so ein bisschen Backstory hier und da, ein paar ruhigere Töne, immer mal eine kurze Verschnaufpause. Aber unterm Strich ist eigentlich in den ersten 10 Minuten der Plot direkt gegessen, direkt klar. Alle Figuren sind auf dem Schachbrett. Und ich fand, es gab auch dann bis zum Ende da quasi keine Überraschung an keiner Stelle.
Definitiv, ja. Das finde ich jetzt meistens gerade bei Actionfilmen nicht schlimm.
Nee, aber was ich meinte ist, wenn du es hättest, glaube ich, noch ein bisschen anders strukturiert vielleicht,
ja.
Hättest du den gleichen Plot, glaube ich, ein bisschen cleverer erzählen können.
Ja, das glaube ich auch. Da wurde, glaube ich, einfach halt Potenzial auch ein bisschen verschenkt, das cleverer zu erzählen.
Das meine ich, ja.
Und das ist so eine Mischung bei mir aus Story und Editing. Ich fand es zum Beispiel auch teilweise unglücklich, wie dann zum Beispiel die Nichte von Billy Bob Thorntons Figur eingeführt wird. Das passiert irgendwie gefühlt nach dem ersten Drittel erst oder so in Mitte des Films gefühlt.
Ja, ich dachte so, spät, ja.
Ich habe sie aber jetzt schon mindestens 2-mal gesehen, wo ich sie gar nicht zuordnen konnte. Und jetzt wird mir das erst quasi zusammenhängend erzählt, warum und wieso. Das fand ich so ein bisschen unglücklich, hat sich ein bisschen so.
Ich glaube, das sollte dieser. Ja, aber ich glaube, es sollte diesen
Ja, tatsächlich, aber es war so bringen, ne? Ein bisschen fremdkörpermäßig.
Ja,
vom Timing
vor allem
auch.
Ich fand auch, die Sequenz selber war dann so schnell erzählt, dass die letzte Szene in dieser Rückblende, wo ich mir dachte, okay, hatte ich das jetzt zusammengeschweißt oder bist du nur einfach maximal creeped out von allem, was hier gerade passiert?
Trauma halt, ganz klares Trauma.
Traumatisiert, oder? Schon, ne?
Fand ich auch weird, um es vorwegzunehmen, am Ende gibt es auch nochmal so eine Szene mit beiden, wo ich dachte so, eigentlich sollte mir gerade ein bisschen das Herz aufgehen, aber so wie das Film, dieses Mädel ist durch. Das ist super, super traumatisiert.
Oder,
irgendwas stimmt in dieser Szene gerade nicht, wie ihr die eingefangen habt. Sehr, sehr
oder
komisch.
Wir haben,
sehr, sehr komisch.
Jetzt Nummer 7.
Oder das,
in der Mache.
Oder das, ja.
Genau, ansonsten habe ich eigentlich meine größten Probleme im Film tatsächlich mit der Inszenierung gehabt.
Ja, war für mich teilweise auch von der Story so ein bisschen getrieben, weil ähnlich wie bei Red Notice zum Beispiel viel zu viele Handlungsordner, meiner Meinung nach.
Ja, na, es springt halt ganz, ganz schön. Soll halt sehr international wirken, glaube ich. Ich glaube, da ging auch einiges an Budget hin, aber zu der Frage kommen wir, glaube ich, gleich nochmal kurz. ich fand halt, was Cinematografie, sie haben da, glaube ich, ganz viel mit POV-Drohnen gedreht. Da waren teilweise sehr virtuose Szenen dabei, aber gerade wenn es dann um Action geht, insbesondere gleich die erste Sequenz, die ja relativ lang ist auch.
Schema F.
Da habe ich voll, aber nein, aber ich konnte dem Schnitt nicht folgen. Ich habe teilweise die Orientierung auch verloren. Innerhalb der Location habe ich gar nicht gewusst, wo bin ich, was zeigt ihr mir jetzt? Und schon wieder Umschnitt und schon wieder Umschnitt. Also diese schnellen Kamerafahrten gepaart mit dem zu schnellen Schnitt, da habe ich teilweise wirklich den Anschluss verloren. Ne? Mhm. Und das ist halt ja das A und O, gerade wenn du zum Beispiel Hand-to-Hand-Choreo hast, dann müssen die Schnittfolgen passen. Ne? Das muss sitzen. Eine Sache, die mich dann daran gestört hat, das ist dann so die Konsequenz daraus, zum Beispiel die gute Anna de Armas, die hat auf Insta zum Beispiel gepostet, wie sie sich vorbereitet hat für die Kampfszenen und die Choreo gelernt hat, ne, voll aufwendig trainiert hat. Und die Schnitte sind so schnell teilweise, das kann jeder sein da.
Du siehst sie zumindest
gar nicht,
immer
dass sie,
fliegen.
In ja, Gänze. Aber das ist sie dann aber dann oftmals trotzdem nicht so.
Ja.
Ne? Und auch in der letzten Sequenz hat sie irgendwie 80% der Zeit eine Maske auf. Das war sie vermutlich auch nicht. und es ist halt total schade, weil hätte da einfach hier und da es ein bisschen länger stehen lassen, dann hätte man es, glaube ich, auch mehr wertschätzen können. Und sie haben es ja schon besser hinbekommen. Zum Beispiel bei dem Winter Soldier sind die Actionsequenzen wesentlich besser zu folgen gewesen für mich. Also die waren halt so over the top inszeniert. Oder ich weiß nicht, ob Schnittfrequenz.
Ja, ich fand es auch auf jeden Fall ein bisschen zerschnitten. Und gerade am Anfang war es schon relativ schnell auf dem Höhepunkt bei diesem Flugzeug, und dem anschließenden Fallschirmsprung. Gerade bei diesem Flugzeug, da dachte ich so, oh, jetzt spiele ich ja gerade irgendein Level von Uncharted. Das war mir so ein bisschen was passiert denn hier gerade alles?
Auch mit dem roten Qualm, den sie im Post noch reingepackt haben, weil irgendjemand sich wahrscheinlich dachte, es ist nicht spektakulär genug, wenn wir den nicht haben.
Auch das, und selbst dann kommen CGI-Charaktere durch die Luft gesprungen und auch da siehst du trotz Schnittgewitter, das ist alles CGI. Das war eine ganz komische Entscheidung, wie man diese Szene aufgelöst hat. Denn wenn irgendwie der Cruise Shooter 143 Mal selbst aus dem Flugzeug springt, dann kannst du einfach nicht mehr mit sowas kommen, was einfach so over the top
nicht, wenn du hier
komisch
der,
Gummimensch-mäßig aussieht.
Nicht, wenn du der 200 Millionen Euro, Dollar, wie auch immer, Netflix-Überproduktionsfilm bist. So, ne?
Das fand ich ein bisschen schade. Und generell auch bei der Story gab es auch so viele kleine Sachen, die man übersehen kann, wo ich dann aber auch schnell rausgeholt wurde. Also gerade die eigentliche Motivation von Six. Ne? Warum? Also so mit dem Fingerschnippen, okay, ich bin dabei bei der CIA, später mit dem Fingerschnippen, okay, ich gehe jetzt nach 18 Jahren der Wahrheit auf den Grund. Ich dachte, irgendwie muss ich jetzt einfach so hinnehmen.
Ja, der scheint sehr sehr einfach beeinflussbar, lass mich so formulieren. Aber das war übrigens, fand ich, bei der Figur von Ana de Armas eigentlich ähnlich.
Ja.
Ich vibe eher mit Six, also schmeiße ich quasi Karriere über den Haufen und bin einfach ein guter Mensch, was auch immer das bedeutet da in dieser Welt.
Naja.
Dann
gab es auch so eine Kombination aus Schnitt und so Story-Erzählung, wo wir dann, glaube ich, Prag verlassen und Chris Evans plötzlich doch noch einen Underdog hat, den er auf Ryan Gosling.
Den haben sie einmal kurz vorher hatten sie den, glaube ich, schon mal gezeigt.
Hat man den mal gesehen? Für mich war es so,
hat man vorher mal gesehen.
Aber doch auch nicht namentlich. Ich konnte den überhaupt in dem Moment gar
nicht namentlich. Nee.
Das war für mich ganz komisch. Und auch der Kollege scheint von plötzlichen Sinneswandeln gern mal heimgesucht zu werden. Gerade gegen Ende dachte ich so, was? Naja, gut, okay.
Kinder und Frauen ziehen manche Leute halt die Linie.
Ja, aber trotzdem hat er sich danach nochmal 5 Minuten auf die Fresse hauen lassen. Und ich dachte, na, dann hättest du das doch mal vorher geklärt. Aber okay,
ja, habe ich auch nicht verstanden, muss ich gestehen.
Komische Entscheidung.
Ich fand auch, die Szene in Prag war, von der Schnittfrequenz mal abgesehen, hättest du die nicht gehabt, war in der, zum Beispiel in dieser ganzen Actionsequenz in Prag viel, viel Gutes dabei. Ne? Gerade die Schießerei auf dem Platz, da war viel handgemacht. Die kam richtig gut so. Ne? Da war limitierter CGI-Einsatz, beziehungsweise du hast es halt einfach nicht wirklich gesehen.
Genau.
Nichtsdestotrotz gibt es dann die Sequenz mit der Tram noch, die war ja auch schon im Trailer und nein, die kommt auch in 4K HDR im finalen Mastering nicht besser weg. Und da wiederum bin ich echt froh gewesen, dass sie diese hohe Schnittfrequenz haben, weil da waren ein paar Frames dabei, wo ich mir dachte, würdet ihr das länger zeigen? Das sah so furchtbar aus, die Special Effects. Das geht gar nicht. Und dann hast du aber wieder eine totale, wo du dann wahrscheinlich irgendwie so eine Art reingematt-paintete Szene der Zerstörung hast und das sah halt wieder mega aus. Und dann komme ich jetzt nämlich zu diesem Thema, wo ist denn das ganze Geld hingegangen? Ich verstehe es nicht. Auch bei Red Notice wieder. Diese Special Effects sind auf keinen Fall auf dem gleichen Niveau wie zum Beispiel jetzt bei einem Thor Love and Thunder, was jetzt zuletzt war. Ähnliche Budgets halt, ne? Die Marvel-Filme. Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Also entweder werden die sehr viel nachhaltiger produziert, ja.
Green aber, IT und so, meinst du? Oder
genau.
Die großen
genau. Klimapositiv sind Klima die Netflix-Filme positiv. Vielleicht. Nee, weiß ich nicht.
Na, wir hatten es bei Red Notice ja auf jeden Fall. Also Gage. Viel Gage. Dwayne The Rock Johnson hat für Red Notice mit Ryan Reynolds zusammen wahrscheinlich ordentlich die Hände aufgehalten.
Meinst du mit dem großen Cast bei Gray Man?
Wird sich das wahrscheinlich auch aufsummiert haben und dann glaube ich auch, dass tatsächlich diese blöden Schauplätze, diese unwirklich hohe Zahl an Schauplätze, das halt wirklich teuer macht, auch wenn du da irgendwie nur eine Second Unit hast, alleine, das kostet ja auch wieder Geld.
Wenn, dass es da von Hollywood keine Lösung für gibt, nämlich einfach irgendwo anders zu drehen und es dann so zu nennen.
Und ich glaube immer noch, ich kann es mir tatsächlich vorstellen, dass du post-Covid oder immer noch in der Covid-Phase immer noch mit eklatanten Mehrkosten rechnen musst, wenn du
das
dann vor allem auch noch mehrere Standorte hast. Und dann weiß ich auch nicht weiter. Dann gehen mir langsam die Argumente tatsächlich aus.
Ja, also das finde ich tatsächlich schwierig. Und um
Inflation schmeiße ich noch in den Ring.
Ja, wegen mir, genau. Um es abzurunden, ich habe tatsächlich mit einem Kumpel nochmal gesprochen, der hat nochmal einen ganz, ganz netten Punkt eingeworfen.
Ach, den haben wir bisher fremd. Immer.
Ja, den haben wir bisher immer so ein bisschen ignoriert und ich fand, der ist durchaus, glaube ich, relevant mittlerweile, wo wir halt immer wieder hinterfragen müssen, wann kommt denn mal diese mega Netflix-Eigenproduktion, weil die Kreativen dahinter sind große Namen, das Cast sind große Namen, warum kommt es nicht zusammen?
Die
das geht auch,
passen.
Ne? So, und er meinte, ja, die Netflix gibt denen scheinbar tatsächlich, wie sie ja selber sagen, völlige kreative Freiheit. Oder zu einem sehr großen, bis zu einem sehr großen Punkt sehr kreative Freiheit. Und vielleicht ist das halt auch ein Problem, ein Stück weit. Klingt sicher. Erstmal total super, sicher. Aber auf der anderen Seite, ich kontere gerne und ja, da du bist ja sowieso ein Stück weit abgehängt, dieses Marvel Cinematic Universe, ne? Da gab es ja teilweise sogar Regieabgänge und vielleicht sogar auch Rückkehrer, aber primär Abgänge wegen Creative Differences, wie es immer so schön heißt, ne? Mhm. Weil offensichtlich da jemand die Zügel relativ straff hält und sagt, bis hierher darfst du dich kreativ austoben und dann müssen wir auch mal gucken, wie das halt so passt für uns, für Disney oder für das MCU als solches so, ne?
Yes.
Und der Erfolg gibt ihnen aber ja recht damit ein Stück weit. Vielleicht, und worauf ich hinaus will, ist, vielleicht ist irgendeine goldene Mitte der richtigere Weg zu ein bisschen besseren Netflix-Filmen. Das ist mein Argument.
Ja, Netflix lässt da die Zügel immer ein bisschen locker, ne? Das ist anscheinend so eine anti-autoritäre Erziehungsform. Aber ja, ich finde auch gerade, wenn du halt Vergleiche heranziehst, ne? Also ein buntes Potpourri, was mir hier herangezogen habe, also wenn du dir anguckst, ne, was ist vielleicht besser verpackt, da fehlt mir halt von dieser Thematik, auch mit dem Killer trifft auf Kind, ne, oder dann quasi so Zügling, Nachzügling, Zieling. Ach, du weißt, was ich meine. Ne, haben wir alle schon mal vor 20, 30 Jahren besser bei Leon der Profi gesehen.
Na gut, das ist ein gemeines Beispiel.
Das ist ein gemeines Beispiel, aber wenn du wirklich alles ranziehst, ne, oder besser handgemacht, Mission Impossible, die letzten Teile auch, natürlich absolutes Novum. Aber ich fand jetzt auch letztens, wenn du es mal mit Netflix-Produktion vergleichst, stylischer, intimer, fand ich zum Beispiel auch Kate, auch nicht gut Kate, weggekommen, aber wir hatten eigentlich eine ganz gute Meinung darüber. Ja. Bessere Origin-Story fand ich bei The Old Guard, ne, auch 6-6 so ein bisschen versumpft, dann fand man aber auch ganz gut.
Kommt ja auch ein zweiter Teil, auf jeden Fall.
Kommt auch ein zweiter Teil. Und dennoch muss ich aber sagen, fand ich jetzt The Gray Man besser zum Beispiel als Extraction, meiner Meinung nach, weil da bin ich gar nicht warm geworden mit.
Ja.
Triple Frontier war eigentlich auch ganz spaßig und hatte viel Potenzial, war auch noch ein bisschen ernster.
Die landen bei mir in einem ähnlichen Topf.
Schon, oder?
Weil die hatten beide ein großes Cast, hatten beide Potenzial in der Story und nichts davon wurde, und das Budget und nichts wurde komplett abgerufen und ausgeschöpft und ist unter seinen Möglichkeiten geblieben, aber waren solide Filme. Und da sehe ich bei Triple Frontier auch The Gray Man.
Hast du das Ganze, bevor ich vielleicht nur zwei Sätze reinschmeiße, das Ganze klassisch nochmal in ein Fazit gepackt, Alex?
Mein Fazit ist 6 von 10. So einfach ist das. Es ist, er reißt keine Bäume aus. Er kann unterhaltsam sein. Die Action ist sehr wohl opulent inszeniert. Für mich war so ein bisschen zu over the top, zu schnell geschnitten. Der Plot, da muss man vielleicht einfach vorher mit ein bisschen weniger rechnen. Es ist wirklich ein rein rassiger Actionfilm. Von daher gibt es da keinerlei Überraschungen. Das Cast weiß zu überzeugen. Das sind nicht nur große Namen. In Summe, ich hatte mal hier und da meine kleinen Problemchen, wie ich eingangs gesagt habe. Aber unterm Strich macht es Spaß, den zuzugucken. Und abschließend kann ich sagen, ja, ich würde auch in dieser Welt mir durchaus einen zweiten Teil ansehen. Und allein das bedeutet ja nun, dass der Film nicht komplett versagt hat, wie zum Beispiel bei für mich ein Red Notice. Wenn ich sage, ja, wenn ihr einen zweiten Teil macht, dann ja, gucke ich den auch. Dann ist ja das Ziel erreicht letzten Endes.
Ich denke auch. Ich finde auch ganz sicher, spendiert uns Netflix halt mit The Gray Man zu den größten, ich sag mal, US-Action-Filmen. Ich finde ihn wesentlich solider und fokussierter, vor allem als Red Notice. Und vor allem das Cast kann über weite Strecken halt so den Film auch tragen. Das ist so einer der größten Pluspunkte. Trotzdem braucht man ein bisschen Sitzfleisch, denn geht ja auch über 2 Stunden und die unglaublichen, oder gerade vor allem, weil du so unglaublich viele Handlungsorte hast, die da hineingestrickt wurden. Drehbuch und Umsetzung, die geraten dabei immer so ein bisschen ins Schwanken, ja, gerade eben schon analysiert und das Endergebnis erleidet dadurch leider zu viel Schaden, um ihn qualitativ jetzt wirklich herausstechen zu lassen, hervorheben zu lassen oder hervorzuheben. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich fand es eigentlich so, war es eine im wahrsten Sinne des Wortes gewaltige Abendunterhaltung, die zumindest als Zuschauer jetzt nicht wesentlich wehgetan hat. Und bin da ganz bei dir. Ich gebe auch 3 von 5 Sternen. Also auch ungefähr 6 von 10 Punkten. Und es ist ja ungefähr das, was auch im Netz zu finden ist, oder? Bei IMDb 6,6.
Ja. Was, ja, lass es sich mal einpegeln.
Ja, was okayisch ist. Aber Rotten Tomatoes ist halt super interessant. Hast du den Score da gesehen?
Nicht zuletzt jetzt. Wo liegt er denn gerade?
Ja, er hat wahrscheinlich dann nicht groß verändert. 48% bei den Kritiken, was jetzt wirklich nicht gut ist. Also genau, es geht schon Richtung Rotten. Aber 90% bei den Zuschauern.
Ja. Und das ist doch eklatant. Das ist wahrscheinlich auch bei einem Red Notice so. Die Leute, denen scheint es trotzdem irgendwie zum Großteil zumindest Spaß zu machen und viele gucken es halt, ne? Eine letzte Frage habe ich trotzdem abschließend an dich, weil du schon.
Teil haben wir schon beantwortet.
Genau, nein. Noch eine Frage, weil du schon so weit warst, Emergency gesehen zu haben, was dem du ja auch bescheinigt hast, Oldschool Action vom Action Großmeister Michael Bay aus dem was habe ich gesagt?
Emergency.
Oh Gott, ja,
was da los? Close enough, second try.
Jetzt weißt du, wie mein Kopf funktioniert. Genau, Ambulance rufst du im Fall eines Emergencies und deswegen das ist ja so aus diesem Jahr ein Stück weit der andere große Actionfilm, den wir bisher hatten.
Ja.
Du hast beide gesehen.
Genau. Achso, hast du noch nicht nachgeholt, Ambulance?
Noch nicht. Deshalb
was
die Frage.
Ist die Frage was jetzt? Ist,
die Frage ist im direkten Vergleich, weil das sind ja so ein bisschen die Big Player, wenn es um Action in 2022 bisher geht.
Im direkten Vergleich würde ich sagen, Ambulance ist halt noch, also da habe ich ja gesagt, der trieft das Adrenalin aus allen Poren, der ist noch ein bisschen dümmer und flacher. Genau, und wie gesagt, kriegst fast Kopfschmerzen von der Kamera und er fühlt sich sehr groß an, weil auch alles handgemacht ist, aber es ist alles sehr, 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 sehr viel kleiner, weil es ist halt wirklich L.A., da wird mit Autos irgendwie rumgefahren, es ist jetzt nicht Bangkok, Berlin, Wien und schieß mich tot wohl noch überall. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, da auch, warum der Bay, glaube ich, auch noch ein Stück weit immer günstiger durch die ganzen Sachen durchkommt. Ja, aber Ambulance hatte ich damals eine 2,5 mitgegeben,
Emergency
Ambulance habe ich 2,5 mitgegeben. Und hier gebe ich eine 3. Also den würde ich hier, trotz der Schwächen, die er hat.
Kommt die Greyman besser weg.
Ja, die Greyman besser weg. Puh, gerade eine Kurve gekriegt.
Na gut, dann haben wir das jetzt, glaube ich, ausgiebigst erörtert.
Ausgiebigst würde ich auch noch unterschreiben. Richtig, Alex.
Und dann lass uns doch einmal kurz die Releases für die nächste Woche abfeiern.
Weiter im Protokoll, genau. Releases für nächste Woche und auch nochmal ein Zurückruderer, vergessen oder nicht gesehen letzte Woche zumindest. Es gibt einen Spin-Off von Rick and Morty. Und zwar The Vindicators. Wer sich noch dran erinnern kann, in Rick and Morty Staffel 3 gab es so eine komische intergalaktische Superheldenbande.
Ja,
Superhelden ist fast so viel gesagt.
Avengers. Ja,
genau. Und da gibt's jetzt einen Spin-Off. Und auch das muss man eigentlich in Gänsefüßchen stellen. Das ist jetzt auf dem YouTube-Channel von Adult Swim abrufbar. 10 Episoden, roundabout im Schnitt 3 Minuten. Es wird eigentlich mehr erzählt als gezeigt. Schaut es euch an, wenn ihr wollt. Ganz nett gemacht, um irgendwie Rick and Morty die Wartezeit bis zur 6. Staffel zu überbrücken.
Wahrscheinlich, ne? Irgendwie so.
Seit dem 23.07., wir können den Link zur ersten Episode ja mal unten in die Podcast-Beschreibung packen, könnt ihr direkt draufklicken und zur
total nett von dir.
Ersten Episode halt springen. Ansonsten ab heute im Kino, 28.07., DC League of Super Pets.
Ja, das ist ein Ding, das es irgendwie gibt.
Ein Animationsfilm über die Haustiere von Superman und Co. Kriegst du das richtig zusammen?
Das ist korrekt.
Eieiei. Ist da erwähnenswerter Cast dabei, den man, ja, nennen
minimal. Dwayne The Rock Johnson und Kevin Hart haben groß, groß Spaß, auch auf Instagram da in die Promo zu gehen für die Nummer. Vanessa Bayer ist noch dabei, finde ich cool. Ehemals Saturday Night Live Mitglied. Sehe ich auch immer gerne, höre ich auch gerne. Und ich gehe davon aus, dass der sehr solide einspielen wird. Glaube ich ganz fest dran.
Es ist anscheinend ein Ding, was es gibt. Also ja. Dwayne Johnson quasi doppelt im DC aktuell vertreten.
So
DC-Universum. Nee, darf man ja nicht sagen, ne? Ich bleib dabei.
Gibt keins.
Ja,
wem
das zu bunt ist, Hatching, ich glaube, oh, krieg's richtig zusammen. Horrorfilm aus was, Finnland? Ich glaube Finnland, von Hanna Bergholm. Genau, ein Kind mit einem Ei und Body Horror, tralala. Schaut euch mal den Trailer an, könnt ihr, glaube ich, einigermaßen einschätzen, was euch erwartet. Außerdem im Kino Javier Bardem in Der perfekte Chef, glaube ich, irgendwie mit 53.000 Preisen irgendwie in Spanien ausgezeichnet. Sah sehr charmant aus, auch da gerne mal reingucken, genau. Und wem das immer noch zu bunt ist, der kann ab heute im Kino The Survivor gucken, mit Ben Foster in der Hauptrolle, ein Zweiter Weltkriegs-Holocaust-Drama.
Oh, also was Seichteres.
Schön. Seichteres, auf jeden Fall. Date-Movie, Hashtag. Ansonsten ab morgen ein paar neue Streaming-Sachen. Uncoupled kommt auf Netflix, eine neue Serie mit Neil Patrick Harris. Der geht auf Partnersuche. Was für Alex Paper Girls? Da haben wir, glaube ich, nie wieder drüber gesprochen.
Da haben wir nie wieder drüber gesprochen. Ja, kam jetzt für mich auch überraschend, dass sie schon so weit sind. Ich habe tatsächlich die ersten, ich möchte sagen, Dutzend Comic-Hefte gelesen. Mhm.
Von 1000.
Mittlerweile sind es ein paar mehr. Ich meine sogar, dass es noch ongoing wäre. Und es hat im Prinzip einen coolen Hook. Wird sicherlich ein bisschen auf der Stranger Things Schiene viben können. Ist aber tatsächlich inhaltlich ein bisschen was anderes. Ich würde sagen, schmeiß mal noch ein bisschen Dark mit rein. Und wenn sie das ordentlich verwurstet kriegen, was der Comic ist, könnte das eine coole Nummer sein.
Alex, wie immer, shake hands, guck dir mal die ersten Episoden an und sag mal Bescheid. Ansonsten noch dabei, Apple TV Plus, die schmeißen Surface auf die Plattform. So eine Art Mystery-Thriller-Serie. Hat mich nicht so 100% geguckt, der Trailer, aber ja, für eben genau die, die sowas interessiert, schaut da mal rein. Nächste Woche, ab 3.8., kommt ein Film auf Netflix, der die Vorgeschichte zu How to Sell Drugs Online Fast erzählt. Und zwar Bubba, beziehungsweise Baba. Ich weiß gar nicht, wie er heißt in der Serie. Bubba oder Baba?
Bubba, glaube ich. Ich bin all in. Es ist Bjarne Mädel mit dem Herrn Feldhusen zusammen. Also das Team-Up das seit dem Tatortreiniger und auch halt bis zu How to Sell Drugs Online Fast, was auch immer die richtige Wortkombination ist, zusammenarbeitet und da kommt immer was ganz Brauchbares bei rum. Mhm. Von daher bin ich da tatsächlich sehr gewillt, den mir zeitnah dann auch zu Gemüte zu führen.
Dann bitte, gib dir ab 3.8. oder entscheide dich zwischen Bubba und Disney Plus, denn da kommt Lightyear endlich auf die Plattform.
Wir hatten schon mal off-camera drüber gesprochen, das Internet ist da sehr, sehr, sehr uneins.
Es ist schon sehr eins, was den Trend angeht, muss man sagen.
Das stimmt wiederum. Ist nicht so gut, anscheinend. Ich hab den großen Pluspunkt, ich habe den Trailer nicht mehr gesehen, den du gesehen hast, wo du sagtest, der nimmt schon relativ viel Spoilerino vorweg.
Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass da ein Major Twist drin vorkommt, aber ich weiß natürlich nicht, wann der Major Twist getwistet wird im Film.
Nichtsdestotrotz würde ich mir, glaube ich, gerne anschauen. Die Trailer, die ich gesehen habe, die haben mich gebockt und ja, warum nicht?
Ab 3.8. Lightyear auf Disney Plus. Es bleibt wieder bunter, wenn wir zu den News kommen. Und zwar San Diego Comic-Con. Und Alex, bitte, greif dir dein Jackett. Die Bühne ist frei.
Nee, ich habe es ja versucht, in ein paar Stichpunkte runterzubrechen. Es gab natürlich neben jede Menge Trailer-Releases von DC oder auch anderen. Wir hatten ja schon Mr. Wick angeteasert im Intro. In Hall H wieder ein großes Panel von Marvel, wo der Herr Feige die Zukunft des MCUs so ein bisschen ausskizziert hat und jetzt ein bisschen mehr Farbe dran geworfen hat auch, ein paar mehr Namen und ich würde es einmal jetzt kurz runterrattern,
okay,
einigermaßen wertungsfrei. Ganz generell wurde die Phase 4 bis 6 vorgestellt. Okay. Was bedeutet das? Wir sind gerade in Phase 4. So. Die ist auch nicht mehr wirklich lang, denn die endet mit dem Release von Black Panther 2, also Wakanda Forever. Und diese ganze Phase, die jetzt kommt, wir hatten ja hier die Infinity-Saga um Thanos und die Infinity Stones und jetzt sind wir in der Multiverse-Saga. Das ist ja ein wiederkehrendes Thema gewesen bisher schon in Serien als auch in den Filmen, von daher alles einigermaßen erwartet, sag ich mal. Ne?
Okay, duly noted.
So, was ist cool? Wenn dann Phase 4 endete, startet Phase 5 mit dem neuen Ant-Man and the Wasp Quantumania. Mhm. Was ist cool daran? Wir wussten, Bill Murray spielt mit, was nicht so ganz klar war. Bill Murray scheint so ein bisschen neben dem üblichen wiederkehrenden Cast so ein bisschen eine Hauptrolle mitzuspielen. Und es gibt Schlimmeres, als Bill Murray in seinem Film zu haben. Gerade, weil ich glaube, dass er in den Style, in den Vibe, die Ant-Man-Filme hatten, halt reinpasst wie Faust aufs Auge.
Ich habe gehört, vielleicht spielt er sogar einen Bösewicht, einen Schurken.
Vielleicht auch das.
Kann er sich auch nicht entscheiden. Mal sehen.
Das finde ich aber erstmal ganz eine ganz geile Kombination und macht auf jeden Fall Bock und ist natürlich ein cooler Start.
Ist ja auch einer der wenigen Menschen noch, die noch nicht ins Marvel Universe reingezogen
wurden. Richtig. Zeit wird's, genau.
Kitsching.
So, dann skippen wir mal so ein bisschen was wie Guardians of the Galaxy 3. Viele Sachen sind, wie gesagt, bekannt gewesen, dass sie kommen. War vielleicht nicht ganz klar, in welcher Reihenfolge, aber da wissen wir jetzt mehr. Gibt's auch tolle Diagramme online, könnt ihr euch angucken. Was spannend war, jetzt wurde endlich mal Schwarz auf Weiß bestätigt, es wird eine weitere Daredevil-Staffel geben.
Yay.
Nachdem Netflix ja 3 davon gemacht hat, jetzt haben sie das clevererweise Born Again untertitelt, diese Serie.
Hm.
Was abgefahren ist, ja, ich meine, klar, es gab ja jetzt schon mittlerweile Cameos. Charlie Cox ist immer noch der Daredevil, ist cool. Vincent D'Onofrio ist auch immer noch mit dabei. Was ich spannend fand, 18 Episoden sollen es werden. Und das ist halt weit mehr als die ganzen anderen, die irgendwie meistens 6 hatten.
Mhm.
Also manche würden sagen 3-mal so viele. Das ist schon eine Hausnummer. Bin sehr gespannt, wo da die Reise hingeht.
Okay.
So, nächster Punkt ist ein bisschen spannender. Ich erkläre auch, warum.
Es geht noch weiter.
Phase 5 endet mit zuerst Captain America New World Order, nenne ich es jetzt mal. Wir haben ja einen neuen Captain.
Ja. Nennst du es oder ist das der Titel? Ist doch der Titel der offizielle dann, oder nicht?
Ist ja, der neue Titel aus. Ist okay. Ja ein Captain America 4, glaube ich, ne, technisch gesehen.
Ja.
Ist ja auch egal.
Weiter.
Und danach kommt noch ein Thunderbolts. So, warum ist das spannend im Tandem? Thunderbolts sind quasi so ein bisschen, ich nenne es mal im weitesten Sinne, und die Comic-Fans werden mich wahrscheinlich tern und federn. Die sind so das Suicide Squad von Marvel.
Oh,
weiß nicht, ob ich das abholt.
Ich bin ja erst klatschend, applaudierend aufgesprungen, wo ich das gelesen habe, weil ich dachte Thunderbirds. Und dann, das waren ja die Puppen mit den Raumschiffen,
richtig,
mit den Flugzeugen. Und dann, Thunderbolts, habe ich keinen Plan von.
Thunderbolts sind quasi die ganzen Anti-Helden. Du hast zum Beispiel Winter Soldier, Falcon Winter Soldier gesehen. Ne? Wir haben ja zum Beispiel einen temporären Captain America gehabt. Den haben sie aber dann, der will ja Gutes tun, aber vielleicht schießt er ein bisschen über die Stränge.
Ja.
Toller Anwärter für Thunderbolts Team. Und
du meinst, kommt nochmal auf den richtigen
100%.
Pfad?
100%. Nein, das weiß ich nicht. Aber
so,
zumindest wird er mit tödlicher Sicherheit in Thunderbolts wieder auftauchen.
So,
und da haben wir noch
das?
Jede Menge andere Kandidaten. Die Schwester von Natascha. Und das ist spannend im Comic. Und jetzt bleibt dran. Ganz wesentlicher Bestandteil des Thunderbolt-Teams in den Comics ist Deadpool.
Oh boy.
Oh boy, indeed. So,
ja,
egal. Das heißt, deswegen ist das
sich
sehr
zusammen.
Spannend. Richtig, dankeschön. So, und damit die Leute nicht so komplett überfordert sind, besteht Phase 6 nur noch aus 3 Filmen.
Das ist
ganz nett.
Übersichtlich, das kann ich mir merken.
Die kommen auch, glaube ich, innerhalb von einem Jahr. Wir starten mit den Fantastic Four und es wird About Time, weil das ist, glaube ich, mein
Teil
am meisten hingefiebertes Reboot ever, weil die haben alles, was davor kam an Spielfilmen von Fantastic Four, war halt Käse, und ich bin gespannt, ob es Marvel Cinematic Universe halt irgendwie Disney hinkriegt, das auf die Leinwand zu bringen. Ja, und danach Double Feature Avengers The Kang Dynasty, für alle, die Loki Staffel 1 bis zu Ende geguckt haben, können vielleicht mit dem Namen schon was anfangen, und Avengers Secret Wars. Die kommen innerhalb von einem halben Jahr.
Wieder so ein Double Feature.
Wieder ein Double Feature, ähnlich wie wir das mit Infinity War und dann Endgame hatten. Und nein, es werden nicht die Russo Brothers Regie
führen. Ich wollte gerade fragen.
Das ist tatsächlich spannend. Wird interessant, wer es wird, denn das sind ja perspektivische wieder 2 Milliarden Filme, über die wir da sprechen wollen, glaube ich. So, und da sind wir dann irgendwann, glaube ich, Ende 2025.
Da kommt
also
relativ viel in 2 Jahren, in knapp 2 Jahren.
Da kommt relativ viel, ja. Und ich habe ja quasi extrem viel auch gerade geskippt.
Danke, Alex.
Und deswegen gehen wir jetzt bitte weiter zu den Trailern. Danke.
Wir bleiben aber bei der San Diego Comic-Con und reden über eine Sneak Peek von John Wick 4, die da rauskam, die wir, wie alle anderen, Seh-Eindrücke auch in der Podcast-Beschreibung unten verlinkt haben, damit ihr direkt dahin springen könnt. Ja, wie angekündigt, ne? Keanu Reeves, Lawrence Fishburne und wer alles noch mitspielt. Wir sehen unter anderem einen Neuzugang in Form von Bill Skarsgård.
Für mich gab es noch ein paar andere Neuzugänge, die wesentlich spannender waren, muss ich gestehen.
Bill Skarsgård ist halt relativ einprägsam, was auch seine.
Das stimmt, aber wenn du
aber
aus der Action-Ecke kommst, ne, und du siehst, dass Donnie Yen gegen Keanu kämpft oder halt eben auch gegen Sanada oder Yen gegen Sanada, ist halt ist einfach nimm. Und was ich sagen muss, die ganze Nummer geht ja eine Minute, glaube ich, ne?
Ich glaube, ein bisschen was über eine Minute, ja, 1,20.
Und hat besser funktioniert als mancher 3-Minuten-Trailer. Hat mir eigentlich alles schon gesagt, dass ich sage, passt schon.
Na, das Ding ist
sag
halt
mir,
bei
sag
John
mir,
Wick,
wann ich, wann,
was,
ja.
Was musst du zeigen,
nichts,
um dich halt an... Ja,
nichts.
Eigentlich nichts, oder? Weil ich dachte so, ist das jetzt...
Oder anders, genau das.
Ist das ein Best-of aus der 2 und 3? Weil ich fand, für mich ist der erste Teil immer noch so ein bisschen unerreichbar und jetzt auch beim vierten sieht man wieder mindestens Paris und noch diverse andere Handlungsorte, wo ich gerade eben schon gesagt habe, eigentlich muss ich gar nicht so viele Reisen da immer haben in den Filmen. Aber ja, ich glaube, es wird einfach konsequent...
Ich gebe dir recht, aber ich find's geil, dass sie jetzt so ein bisschen einen auf Expendables machen, einfach so diese All-Star-Action-Superhelden aus Fernost auch mittlerweile reinholen und einfach Keanu gegenüberstellen und dann sagen, geht mal all in, ein bisschen schön FSK 18 und wir halten drauf. Und ja, wie gesagt, macht noch gerne weiter davon. 5, 6, 1000.
Bisschen muss ich noch gedulden. 23. März kommt das Ding in die deutschen Kinos.
Ja, viel zu lange hin. Aber ich brauche, wie gesagt, auch gar keinen Trailer mehr.
Ist noch ein Schluck. Ja, stimmt eigentlich. Was will der Trailer da einem noch groß verraten?
Sieht aus.
Was hat dir der Trailer denn verraten zu Shazam, Fury of the Gods?
Wir haben jetzt ja so lange über Marvel gesprochen. Die hat natürlich auch massiv gepanelt. Im Prinzip ein paar interessante Infos. Es wird keinerlei Snyderverse-Filme mehr geben da in die Richtung. Sad. Spannend. Also zum Thema übrigens, ne, du wolltest es vorhin fast Cinematic Universe nennen. Das ist damit jetzt nun mal maximal final gestorben.
Ich habe mich gefangen bekommen, genau.
Nichtsdestotrotz fanden wir, glaube ich, Shazam 1 beide relativ gut. Ich muss sagen,
ich weiß nicht, mir war da einfach so ein bisschen, mir ging das zu sehr in die Kinder-Family-Richtung, muss ich leider sagen.
Und das wird er aber ja jetzt hier wieder tun, glaube ich. Das hat der Trailer, glaube ich, schon relativ deutlich gemacht aus meiner Sicht. Für mich sehr, sehr, sehr ähnlich zum ersten Teil. Großes Cast, kommen auch alle wieder zurück, ne? Asher Angel, Zachary Levi, neu sind jetzt Lucy Liu und Helen Mirren, also die Bösen.
Stimmt, genau.
Die One-Liner sind wieder da, die Action sah dick aus, es sah ein bisschen fantastisch aus, was wahrscheinlich ganz gut passt zu diesem etwas jüngeren Ansatz, gerade mit diesen Drachen und so, ne? Und ich glaube, das wird wieder schöner Familienspaß und ich finde, hat DC durchaus was bei der Hand.
Ja, also wie gesagt, erster Teil für mich, deshalb muss ich jetzt auch beim zweiten Teil sagen, ich glaube, wenn er mal irgendwo reinflattert, dann gebe ich mir den wahrscheinlich gerne mal mit, aber ich bin da jetzt tatsächlich kein Riesenfan gewesen.
So, müssen wir eh noch eine Weile warten. 15. Dezember in den deutschen Kinos, also ein Weihnachtsfilm. Passt ja, kannst du mit der ganzen Familie gehen.
Aber immer noch dieses Jahr.
Immer noch dieses Jahr.
Was auch dieses Jahr kommt, es bleibt bei Kindersachen, würde ich fast sagen.
Ja, kannst du schon sagen. Ja.
Und zwar I Am Groot.
Oh, schön, hast du das gesagt. Wie hast du mich genannt?
Ja, genau so. Und zwar eine Kurzfilmserie für Disney Plus ab dem 10. August.
Anthologie, ne, nennt man das dann, oder? Oh, wie ist das?
Ja, wenn sie nicht zusammenhängen, weiß ich nicht. Also, ist es eine Anthologie? Ist ja eine Figur. Ist wahrscheinlich einfach
eine Episode. Ist immer die gleiche Figur, erzählt, aber genau. Immer in sich geschlossene Kurzfilme, ne? 5 an der Zahl. Ab 10. August geht's los. Von der Machart fand ich, sah das alles sehr, sehr hochwertig aus. Also komplett computeranimiert.
Genau, das muss man dazu sagen, genau.
Zahlt halt 100% in diesen Cuteness-Faktor ein vom Jungen, von Baby Groot oder Teenie Groot. aber es waren ein paar super süße Sachen dabei und wenn die kurz genug sind, dann kann es auch eine sehr kurzweilige, spaßige Unterhaltung haben, wenn sie vielleicht noch eine Message mit rüberbringen. Klar, kann man schnell mal weggucken, glaube ich.
Ich denke auch. Wir kommen irgendwie, glaube ich, nicht weg von Superhelden und rutschen schon wieder zu Marvel. Was ist da los, Alex?
Yes.
Viele haben es lange erwartet, oder? Genau. Und zwar kam noch dazu Black Panther, Wakanda Forever. Du hast es vorhin schon mal angerissen, den Titel.
Richtig, richtig.
Jetzt der Trailer.
Black Panther 2, ja.
Und natürlich haben sich alle gefragt, wie geht's weiter? Kannst du mir
jetzt
erklären?
Nein, kann ich denn nicht. Also erstmal, Ryan Coogler ist natürlich wieder dabei, wussten wir schon. Ansonsten sind alle anderen auch wieder mit von der Partie. Der Trailer an sich war gut gemacht, fand ich. Zahlt natürlich so ein bisschen in den Herzschmerz ein.
Dicke.
Ne?
Das Hauptthema gefühlt.
Genau, wird auch sozusagen dann im MCU thematisiert, dass da scheinbar irgendwas passiert ist. Und
aber was, Alex, was?
Genau, aber was. Spannend ist ja die letzte Szene, denn wir sehen, es wird einen neuen Black Panther geben.
Aber
wir wissen
wen,
nur nicht, wer
Alex,
es
wen?
Ist. Aber es wird ich leg mal schon mal mich fest und sage, dass es auf jeden Fall ein weiblicher Black Panther sein wird.
Oha.
Müsste mit dem Teufel zugehen. Ansonsten noch eine spannende Szene tatsächlich. Das Töchterchen, ich glaube Letitia Wright, ne, oder die Schwester vom Black Panther, die hämmert da schön ein Herz aus Stahl raus, ne? Denn die bekommt ja mit Ironheart, ihre eigene Serie auch. in Phase 5.
Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber
deswegen ist das eine absolut relevante Szene da in dem Trailer. Dafür bin ich hier. Dafür bezahlt ihr mir die dicken Scheine.
Wakanda Forever. Aber ab wann, genau. Alex? Ab wann?
9.11. 9. November.
Okay.
Geht es bei uns los?
Ja, es sind immerhin, ja, 3,5 Monate roundabout.
Genau, ist gar nicht mehr so lange hin.
Und dann die große Fortsetzung, dann, ja.
Müssen wir auch nicht mehr so durchspitzen.
Nee. So, letzter Punkt auf unserer Liste, Alex. Keine Superhelden. Also zumindest nicht so ganz offiziell.
Nee, gar nicht.
Und zwar kommt jetzt hier endlich die Pen-and-Paper-Verfilmung, die ich hier ganz groß angetönt habe. Und zwar Dungeons and Dragons. Honor Among Thieves. Ich glaube, einen deutschen Titel gibt es auch. Ehre unter Dieben oder so heißt es dann.
Oh, 1:1, das ist ja mal ganz atypisch.
Verwirrend auf jeden Fall. Aber bisschen. Es gibt bestimmt noch Untertitel. Ich habe den ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm gehabt. Wo kam der denn her? Ich glaube, ich hatte was gehört.
Ja.
Aber jetzt war er da.
Ich hatte ihn auf dem Schirm. Ich wusste auch, dass relativ prominent besetzt ist. Mhm. Aber mir war auch nicht klar, dass sie schon so weit sind. Also mit abgedreht und eigentlich irgendwie in der Postproduktion und
fertig. Fertig, ja. Und der Cast, also der hat mich dann auch nochmal überrascht, weil da war ich jetzt nicht über alle im Bilde. Also Chris Pine in der Hauptrolle, Michelle Rodriguez, die sich da nochmal ein...
Die nicht altert? Oder wie alt ist die genau?
Nicht, ja, kannst du ja mal nachverfolgen, die da auf einen Tod durch Snooze macht, auf jeden Fall. Sophia Lillis ist dabei, unter anderem Hugh Grant. Mega, ne? Als, ich weiß gar nicht...
44 ist die Frau Rodriguez.
Was? Erst?
Jo, krass, ne? Da war der ja blutjung bei Fast and Furious 1, oder?
War das legal? Also, ne, ist ja auch egal. Hugh Grant auf jeden Fall, der kriegt gut die Kurve in seinem hohen Alter, wenn er keine Schölingrollen mehr
Knaller,
kriegt.
Ne? Der zieht vom Leder, ne?
Der zieht jetzt nur noch vom Leder. Der macht es aber auch echt gut. Genau, ab 2.3. dauert ein bisschen länger. Was kriegen wir zu sehen, Alex, deiner Meinung nach in diesem Trailer?
Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Übrigens, für alle, die sich wundern, ja, es gab schon mal einen Dungeons und Dragons Film, auch relativ prominent besetzt mit Jeremy Irons.
Glatt
2000er. Das heißt, es wurde schon mal probiert. Richtig. Und sind sang- und klanglos untergegangen. Auch da übrigens damals gab es...
Das ist deine Meinung, Alex.
Gab es einen Trailer und ich saß da und dachte mir, geil, das sieht richtig fett aus. Und der Film war, no, next. So, jetzt sind es 22 Jahre später, versuchen sie es nochmal. Ja, Dungeons and Dragons ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr Popkultur, noch ein bisschen mehr Mainstream geworden.
Stranger Things, hallo?
Genau. Ich bin aber noch unentschlossen. Tatsächlich. Es gab ein paar coole Szenen da in dem Trailer. Mhm. Die Special Effects sahen weitestgehend auch sehr, sehr gut aus. Aber auch da gab es wieder einige, wo ich mir dachte, Und ob es dann wirklich als Film kohärent zusammenkommt, ja, als Film wirklich funktioniert das Ganze, da bin ich echt, echt unsicher. Ich würde es mir wünschen, keine Frage. Ne?
Naja.
Die Zutaten sind ja auch hier übrigens wieder da, weil wir das vorhin schon mal hatten. Aber ich weiß es nicht. Ob es zusammenkommt.
Ich bin, glaube ich, ziemlich stark deiner Meinung, weil ich dachte auch, ein, zwei Szenen, die sehen jetzt schon im Trailer nicht so 100% vom CGI überzeugend aus.
Ich meine, sie haben noch ein Jahr
und ich würde es auch ignorieren. Ich muss ja nicht immer wirklich top-notch State-of-the-Art sehen. Das geht vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle unter. Aber generell vom Scope dachte ich so, boah, das sieht aber groß aus. Also entweder haben sie ein unglaubliches Tempo mit unglaublich vielen Szenen oder sie haben es wirklich so gut zusammengeschnitten bekommen. Das ist halt einfach viel größer wirkt in dem Trailer.
Es gibt garantiert irgendwie eine Rückblende von irgendeinem Krieg von früher und dann siehst du einmal eine lange Kamerafahrt.
Um Charakter
Herr der Ringe-Style, wie die Armeen clashen und dann siehst du so eine Einstellung nie wieder wahrscheinlich. Das muss ja aber nicht schlimm sein, ne? Die Idee bei Dungeons & Dragons ist ja eigentlich, wie das Team quasi zusammenkommt und das sind ja hier, die sind ja alle sehr ungleich, da machen sie ja ein großes Thema draus und der Titel heißt ja auch Honor Among Thieves, ne? Das heißt, sie sind alle quasi so ein bisschen, haben alle ihre Stärken, Schwächen, alle auf sich bedacht und müssen sich hier eigentlich als Team zusammenraufen. Das ist ja, wie gesagt, auch die Idee von diesem Dungeons & Dragons als solches und wenn das die Essenz wäre, dann gebe ich dir recht, könnte ich auch auf die State of the Art VFX in jeder Szene on point übersehen.
Ich bin auch auf das Cast an sich gespannt, weil wie gesagt, Hugh Grant, cool, Michelle Rodriguez so als, Gott, ich komme nicht auf den Namen, Barbarin, keine Ahnung. Ja. Und dann noch Chris Pine, der mit seiner Art, gerade, man kennt es aus Star Trek oder anderen Filmen, da schon viel tragen und ausmachen kann.
Barde.
Viele finden ihn ja nicht gut. Ich finde ihn eigentlich recht sympathisch, wenn er genau so eine Rolle spielen kann.
Ich liebe ihn in solchen Rollen. Ich fand ihn auch bei Wet Hot Summer zum Beispiel, war überragend lustig und auch hier muss er dieses Spektrum auch mitbringen. Gibt ja auch eine letzte Einstellung, ist ja auch seine. Ja. Super lustig als Barde, wie gesagt.
Sophia Lillis noch dabei, ne?
Sophia Lillis war so ein bisschen der Showstealer, weil ihre Einstellungen sind super cool. Das sieht aus, als wäre es auch ihrem visuellen Äußeren auf den Leib geschneidert, die Rolle.
Passt auch gut rein. Genau. Würde mich freuen, dass sie jetzt mal wieder was Größeres spielt. Ich meine, wir trauen da auch der einen oder anderen Serie nach, die abgesetzt wurde.
Genau. Wir haben den Reggie Jean Page wieder. Den hatten wir ja beim Greyman hier.
Reggie Jean Page, ist das der Name, wie man den ausspricht? Ich muss immer zweimal nachdenken. Oder ist es Regé Jean Page?
Ist mir egal. Ich habe es jetzt so gesagt. Und hier hat er, glaube ich, besser reingepasst in das Team als
The Greyman.
Für mich bei The Greyman.
Okay, oder Bridgerton, das wir alle gesehen haben.
Das ist ja quasi sein großer Durchbruch gewesen, ne?
Gut möglich. habe ich schon gesagt, 2.3., ne? Ganz am Anfang, ja.
Noch eine Weile hin. Ich habe gesagt, noch ein Jahr, aber ist ja nicht mehr wirklich ein Jahr, aber es ist noch relativ weit weg für mich grad.
Nee, es ist relativ nah an John Wick 4, aber immer noch ein Stück weit früher als eben Keanu Reeves. Von daher, ich bin gespannt, was bei rauskommt. Der Trailer hat mich mitgenommen, fand ich gut gemacht. Mhm. Hat mich vor allem angefixt, um einfach da zu sagen.
Ja, der Chor.
Guck ich mir an. Und damit sind wir am Ende der Sendung, Alex.
Ja, haben wir sie doch trotzdem wieder gut gefühlt, ne?
Ja, on point, obwohl wir hier The Greyman, ne, schon einen ordentlich dicken Slot dieses Mal in dieser Folge
das
eingeräumt
stimmt,
haben.
Das stimmt, und normalerweise, wir hatten schon San Diego Comic-Con Specials, falls du dich erinnerst.
Das kommt auch noch dazu. Da wurden wir aber noch ein bisschen mehr zugeschissen, möchte ich sagen.
Das stimmt.
Mit Sachen. Es war ja diesmal relativ gut handelbar. Nichtsdestotrotz, wenn euch was gefehlt hat oder ihr sagt, wir wollen mehr wissen, dann tretet gern mit uns in Kontakt. Das gilt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm. Ihr findet uns auf den sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen, Alex.
NSRT Podcast.
Benutzt bitte gerne auch bei jeglicher Kommunikation unseren gleichnamigen Hashtag.
NSRT Podcast.
iTunes-Rezension schreiben. Fünf Sterne in der Spotify-App geben auf eurem mobilen Device.
Ja.
Das würde uns sehr, sehr, sehr freuen.
In der Tat.
Und das würde uns den letzten Kick geben, nächste Woche wieder hier da zu sein. Gleiche Welle.
Dass du das noch ergänzt hast, ansonsten hätte ich das nämlich getan. Und ansonsten dann bleibt mir nur zu schließen mit vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny.
Danke auch,
Alex. Ich hoffe, das Schwitzen ist ertragbar bis in die nächste Woche hinein, denn da geht's weiter. Vielen Dank.
Ich freue mich.
Bis dahin.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.